In diesem Video geht es um Stalking und psychische Gewalt. Schau oder hör dir diese Folge nur an, wenn du dich psychisch stabil fühlst.
Immer wieder neu zur Polizei zu gehen und dass halt gefühlt nichts passiert. Du fühlst dich halt so hilflos. Du denkst wirklich, muss ich wirklich erst sterben, dass man mich hier ernst nimmt?
Jeden Tag Anrufe oder Nachrichten von neuen Fake-Accounts, Briefe oder Pakete, die du nie bestellt hast. Und bevor du deine Wohnung verlässt, schaust du erstmal durch den Türspion aus Angst, dass er oder sie dort schon auf dich wartet. Wir sprechen heute über Stalking, eine Form von Gewalt, die oft unterschätzt wird. Betroffene stehen unter massivem psychischem Druck und leiden nicht selten unter Angstzuständen, Schlaflosigkeit und langfristigen Traumafolgen. Bitte achte also gut auf dich, sollte dich das Thema stark belasten. Wie sich ein Leben in permanenter Alarmbereitschaft anfühlt und wie man sich schützen kann, darüber sprechen wir heute mit Lena Weibacher, Diplomjuristin und stellvertretende Landesvorsitzende beim Weißen Ring Niedersachsen, und mit Jacqueline. Herzlich willkommen.
Hallo, schön hier zu sein, danke.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Jacqueline, du wirst seit 4 Jahren gestalkt von einem Mann. Magst du einmal erzählen, wie das alles angefangen hat?
Also vor 4 Jahren war ich sozusagen in so einer Coaching-Bubble bei Social Media und dort haben wir uns einfach alle mal so ein bisschen connected und geholfen und da haben wir uns drüber sozusagen kennengelernt. Ich habe ihm eine Coaching-Stunde gegeben und ja, nach dieser einen Coaching-Stunde war mir schon seine Art sehr unangenehm und ich hatte nach dieser einen Coaching-Stunde dann schon gesagt, weil er mich dann gefragt hatte, ob wir uns mal treffen wollen oder wann wir uns treffen wollen, meinte ich so, hey, mir geht's hier wirklich nur ums Coaching und mehr möchte ich auch nicht. Bin auch in einer Partnerschaft und für mich bestand nie Interesse. Und ja, dann hat sich das sozusagen im Intervall immer so gezogen, dass er alle halbe Jahre mit neuen Accounts, mit neuen Handynummern immer wieder mich neu kontaktiert hatte. Und ich habe die dann einfach immer wieder gelöscht oder blockiert und habe das gar nicht so richtig wahr und ernst genommen. Ich habe dann ungefähr, glaube ich, nach 2,5 Jahren meine Freundin gefragt, die auch so in dieser Bubble drin war, ob sie noch irgendwie Kontakt zu ihm hatte oder irgendwie auch er ihr unangenehm aufgefallen war. Aber sie meinte, nicht wirklich so, aber wie gesagt, das war halt das Einzige, was ich so ein bisschen in Erfahrung bringen konnte. Und dann vor einem Jahr wurde es dann sehr intensiv, also es fing wie immer an, dass er mit neuen Accounts sozusagen mir gefolgt ist und mir auch geschrieben hat, aber ich habe dann nicht mehr auf ihn reagiert, so, weil ich halt dachte, okay, vielleicht lässt das einfach irgendwann sein, wenn ich gar nicht mehr reagiere, wenn man ja immer noch mal blockiert oder irgendwas schreibt, auch lass mich in Ruhe, es ist ja trotzdem wie eine Antwort. Und dann kam halt nur einfach ein Satz, ja, ich komme nicht morgen besuchen. Und ich habe es halt überhaupt nicht für voll genommen, weil ich mir halt nicht denken konnte, also du weißt ja eh nicht, wo ich wohne. Also, aber trotzdem fand ich es unangenehm und habe einfach wieder alles gelöscht und blockiert. Und ja, am nächsten Morgen stand er dann oder lag vor meiner Haustür, hat sich halt auch komplett als jemand anderes ausgegeben. Also einfach auch sehr unheimlich so, seine Persönlichkeit. Meine Eltern kamen dann innerhalb weniger Minuten und haben ihn unten vor der Haustür abgefangen. Und da war er dann sozusagen wieder ein ganz anderer Mensch, kompletter Persönlichkeitsswitch. Und dadurch hat es auch so, sage ich mal, meine Eltern haben es auch erst gar nicht gemerkt, dass der Mann wirklich krank ist, weil ich meinte, oh mein Gott, der seit 4 Jahren versucht er mich so zu erreichen. Und bitte haltet den fest, weil wir warten jetzt auf die Polizei. Ich möchte, dass der, irgendwas ist mit dem nicht ganz richtig. So war halt einfach mein Bauchgefühl. Und ja, wie gesagt, Polizei hat, glaube ich, 1,5 Stunden gedauert, bis die da waren. Und dann meine Eltern gesagt, okay, wir nehmen jetzt den Personalausweis. Und dann, wenn die Polizei dann da ist, geben wir das dann weiter. Und ja, meine Eltern haben das erst gar nicht richtig verstanden und auch nicht wirklich ernst genommen. Mhm. Aber mir war irgendwie schon klar, irgendwas stimmt hier nicht. Und es war halt ein Wochenende und für mich war direkt klar, okay, ich habe mich schlau gemacht, geguckt, was macht man in solchen Fällen, dass ich am Montag direkt zum Familiengericht gehe und eine 1-2-jährige Verfügung stelle also ein Annäherungsverbot. Und ja, dann war direkt Samstag und Sonntag nochmal da und hat halt Sachen hinterlassen im Briefkasten.
Was waren das für Sachen?
Ein T-Shirt von ihm, eine Zahnpasta, angefressene Schokolade und 2 sehr verstörende Briefe, weshalb ich mir schon Sorgen gemacht habe, weil da halt auch wirklich Sachen drin standen, die sehr unheimlich waren und auch.
Kannst du da Beispiele nennen?
Also erstmal, dass das, was er tut, auch wo er nicht, also dass er weiß, dass es nicht richtig ist und dass er sich selber auch verletzt und sich selber seine Haare anbrennt und das war mal alles so ganz wirr, es hatte keinen Kontext. Dann wieder auch so auf einer Ebene, was er mit mir anstellen würde. Okay. Auf einer sexuellen Ebene. Also zwischen heiß, kalt, ich liebe dich, zwischen ich hasse dich. Also es war halt einfach sehr unheimlich. Und ja, die Polizei hat mich halt immer wieder auch mit den Fundsachen nach Hause geschickt. Und da war ich eigentlich schon so, oh mein Gott, irgendwie können wir nicht noch mehr machen. Ja. Und die haben mir nur gesagt, die machen eine Gefährdenansprache, fahren zu ihm nach Hause. Und ja. Und sozusagen so hat es sich dann über ein Dreivierteljahr dann gezogen, dass er immer wieder im Intervall immer wieder neu versucht hat, Kontakt aufzunehmen. Entweder stand unten vor meiner Haustür oder hat ein Paket geschickt. Wieder, also immer sehr verstörende Sachen halt einfach auch enthalten waren. Und ja, ich glaube, ich hatte siebenmal habe ich das alles, also hat siebenmal gegen das Annäherungsverbot verstoßen. Ich habe immer wieder neue Anträge stellen müssen, weil die ja immer nur für einen gewissen Zeitraum gewährt werden vom Richter. Und genau, am 26.12. kam es dann zur erneuten Auseinandersetzung.
Dass er bei dir vor der Haustür stand. Aber woher wusste er dann, wo du wohnst?
Also ja, ich hatte einen fatalen Fehler gemacht, weil ich ganz neu im Game war bei Social Media. Und ich hatte mir einen eigenen Shop, eine eigene Website-Adresse. Weil genau zu dem Zeitpunkt, wo er angefangen hat, das erste Mal vor meiner Haustür zu stehen, habe ich halt mich selbstständig gemacht, gerade im Online-Bereich und habe halt ganz normal im Impressum meine Adresse angegeben. Mittlerweile weiß ich, dass das einfach 99% da draußen, die Leute oder auch die Frauen machen und sich gar nicht, so wie ich, darüber bewusst sind, ja, dass das Impressum zu sehen ist, wenn man wirklich nachforscht. Und ja, wie gesagt, das wusste ich damals nicht. Ich war nicht gut informiert und dadurch wusste er dann halt, wo ich wohne.
Ja. Lena, wann spricht man denn konkret von Stalking? Gibt es da eine Definition?
Ja, ist tatsächlich total schwierig. Also es gibt keine einheitliche Definition. Es gibt dann Definitionen aus dem juristischen Bereich, aus dem psychologischen Bereich. Aber man kann davon sprechen, wenn es wiederholt zu Belästigung, Verfolgung kommt, immer gegen den Willen der betroffenen Person, das ist ganz wichtig. Und die betroffene Person sich dabei auch einfach erheblich in der eigenen Lebensgestaltung in irgendeiner Form beeinträchtigt fühlt. Dann hat man auf jeden Fall eine Form des Stalkings erreicht.
Ja, Jacqueline, du hattest jetzt vorhin schon angesprochen oder auch schon mal ein paar Beispiele genannt, wie er versucht hat, Kontakte zu dir aufzunehmen. War er jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, meistens, dass es auf dem entweder digitalen Weg war oder über den digitalen Weg postalisch. Du hast jetzt gesagt, er war kurz oder zeitweise dann auch schon bei dir vor Ort. Was hat er noch geschickt? Also angebissene Schokolade, Zahnpasta, Zahnbürste, T-Shirt? Gab es da noch irgendwie?
Ja, es war alles immer sehr wirr, aber meistens, das meiste war immer angefressene Süßigkeiten und das in dem Paket, das war dann schon ein bisschen mehr drin. Also es waren wirklich viele Briefe. Dann halt auch eine Heiratsurkunde, wo einfach meine Adresse oder alles schon sozusagen fertig ausgefüllt war, von ihm fertig ausgefüllt war. Und das hätte ich halt nur noch fertig unterschreiben müssen. Das Ding ist halt, um mal ein bisschen konkreter zu werden, er hat ja selber vor Gericht auch ausgesagt, warum er es gemacht hat.
Okay.
Und zwar ist es für ihn halt eine Gotteseingebung gewesen. Und man habe ihm gesagt, dass wir Seelenverwandte wären und wir heiraten werden in diesem Leben. Und daraufhin hat er sich halt einfach so versteift und ja, hat halt diese Dinge gemacht und ist sich halt auch keiner Schuld bewusst bis heute. Sieht er sich halt als Opfer und nicht als Täter, weil er sagt, wie gesagt, das ist eine Bestimmung und er macht ja an sich nichts falsch. Und auch, dass er das Nein nicht versteht oder auch generell die Annäherungsverbote, das Ordnungsgeld, das interessiert ihn ja alles nicht, weil er hat ja eine Mission oder eine Vision, der er halt nachgeht. Bedeutet, der Mensch ist wirklich psychisch krank. Ja. Und das ist halt das, was so gefährlich ist. Und was mir auch bis heute halt Angst macht, weil man nicht weiß, ist halt nicht berechenbar, das dieser Mensch.
Ist nicht berechenbar, ja. Du hast vorhin kurz angesprochen, dass rund um Weihnachten, glaube ich, war nochmal ein Vorfall. Was ist da passiert?
Ja, er ist hat halt geklingelt und ich habe halt an einer Gegensprechanlage halt gefragt, so wer da ist. Und dann meinte er halt, dass er jemand ist, der dort im Haus wohnt bei uns und den Schlüssel vergessen hätte oder irgendwie die Mama besuchen will. Und ja, wir haben ihn auch reingelassen. Also ich war mit meinem Freund derzeit zu Hause und ich habe mein Bauchgefühl, meine Intuition hat überhaupt nicht angeschlagen. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er das ist. Mhm. Und bin dann halt auf Toilette gegangen und ja, als ich dann aus der Toilette rauskam, habe ich halt nur noch gesehen, wie halt eine Auseinandersetzung zwischen ihm und meinem Freund war. Und mein Freund ihm halt nur die ganze Zeit gebeten hat, dass er bitte aufhören soll, sich auch zu wehren und bitte einfach sitzen bleiben soll. Und ja, ich habe dann einfach noch schnell die Polizei gerufen, meine Eltern gerufen, weil die halt immer sehr schnell da sind, weil sie halt im Umkreis wohnen. Und ja, die Polizei kam dann halt, also immer, ne, wieder neue Polizisten, die müssen sich den Fall immer wieder neu anhören. Die verstehen dann halt immer erst den Sachverhalt gar nicht und denken halt, das ist mein Ex-Freund.
Ah, okay.
Und ja, verstehen sozusagen den Ernst der Lage nicht. Und ich habe dort auch dann zu der Polizistin gesagt, also irgendwas, jetzt endlich habe ich ihn auf frischer Tat ertappt, weil davor er immer wieder kam, entweder Sachen direkt vor meiner Wohnungstür dagelassen hat. Also er war immer auch bei mir wirklich physisch zu Hause. Und also dachte ich mir, boah, endlich haben wir ihn auf frischer Tat ertappt. Jetzt passiert endlich was. Ich war richtig so voller Hoffnung. Jetzt wird er, ne, jetzt ist er bei der Polizei und jetzt wird er vielleicht mitgenommen und jetzt wird er untersucht, weil er ja wirklich psychisch krank ist und jetzt passiert was, aber es ist halt nichts passiert. Ja.
Das ist ein guter Punkt, da kommen wir auf jeden Fall nämlich gleich nochmal drauf zurück. Was mich aber noch interessiert, Lena, wann merken Betroffene, dass sie wirklich Opfer von Stalking werden? Weil du hattest jetzt gerade gesagt, bei dir hat es 2,5 Jahre gedauert, dass du dich überhaupt einer Freundin geöffnet hast und gesagt hast, boah, irgendwie hier stimmt was nicht. Und ich finde, 2,5 Jahre sind schon eine wirklich lange Zeit. Wie merken Betroffene das frühzeitig?
Ja, es gibt vielleicht so Warnsignale, die aber auch nicht auf jeden Fall zutreffen. Also es kann natürlich immer sehr unterschiedlich ablaufen. Es kann auch so schleichend gehen. In der Regel ist es auch ein schleichender Prozess. Also es fängt vielleicht mit ein paar Nachrichten an. Es gibt aber auch Fälle, die werden direkt mit Hunderten von Nachrichten und Anrufen bombardiert von Tag 1. Deswegen so richtig den Fahrplan, den gibt es dafür nicht. Aber wenn ich trotz Ablehnung immer und immer wieder Nachrichten bekomme, also trotz, ich möchte das nicht, lass mich bitte in Ruhe, bitte schreib mir nicht und es kommt trotzdem immer wieder was. Also diese Grenzen, die dann nicht geachtet werden, die Grenzen, die immer wieder überschritten werden, wenn ich dann vielleicht auf einmal plötzlich und ohne erkennbaren Grund zu Hause irgendwie in der Nähe aufgesucht werde, vor der Arbeitsstätte, also auf einmal finde ich oder treffe ich diesen Menschen überall.
Ja.
Das heißt, er sucht scheinbar die Nähe, dann sind das natürlich schon sehr akute Warnsignale zu merken, okay, er macht das ganz bewusst oder ich habe dann Geschenke vor der Tür im Briefkasten, Dinge, die ich nicht haben möchte oder ständig schreiben mich Fake-Profile an. Also da merkt man auch diesen Social-Media-Weg, das heißt, jemand versucht ständig die Nähe zu finden und das, obwohl ich mir einfach sage, ich möchte das nicht und frage mich vielleicht, wo kommen die auf einmal her und es werden vermehrt welche, dann ist das in der Regel derjenige, der diese Grenzen nicht geachtet hat.
Okay. An dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Deine Gesundheit ist dir wichtig, uns auch. Deshalb belohnen wir deine Aktivitäten rund um Sport und Vorsorge mit unserem Bonus. Mit der Panova BKK App hast du dein Bonusheft immer auf deinem Handy dabei. Und du kannst dir ganz easy zum Beispiel 200 € Bonus sichern. Panova BKK, Krankenkasse, so wie du sie brauchst. Jacqueline, wie hat sich denn das ganze Thema Stalking und die ganze Situation auf dein tägliches Leben ausgewirkt?
Ja, so gerade am Anfang hatte ich sehr viel mit Schlafproblemen zu tun, weil du halt natürlich immer Angst hast, dass er jetzt gerade, ich weiß nicht, nachts kommt so ganz komisch. Du denkst, okay, jetzt nachts kommt er, ne? Also es ist ganz komisch. Und man hat auch Albträume, dass halt wirklich, okay, also ich hatte halt Albträume, dass er dann nachts irgendwo lauert oder dann halt es schafft, irgendwie sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Du denkst dir auch so, ich bin halt ein Mensch, gehe gerne in die Natur, gehe gerne spazieren bei mir draußen im Park und denkst dir dann so, ach nee, ist egal, da gehe ich jetzt halt nicht raus. Okay, ach, ich kann auch morgen zum Sport gehen. Also du selber findest irgendwie Ausreden und Wege, ja, so unterbewusst, aber du merkst es gar nicht richtig, dass du immer wieder Sachen verschiebst, einfach weil du dich selber der Angst nicht aussetzen willst. Sobald du halt die Wohnungstür verlässt, lässt du halt einfach Sachen sein sozusagen. Und ja, das ist halt sozusagen, wie sich das ausgewirkt hat. Ja, dass es halt einfach mental man einfach merkt, wie es an Lebensqualität abnimmt. Ich auch wirklich gemerkt habe, Also dann nach einem halben Jahr habe ich schon gemerkt, okay, krass, ich bin wirklich richtig müde und kaputt und ich würde eigentlich nur noch so eine Woche im Bett liegen und eigentlich nichts mehr machen, was ich dann gemerkt habe, oh Gott, das kenne ich gar nicht von mir. Und bin dann auch zum Hausarzt und meinte auch, ich glaube, irgendwie hat es doch schon Spuren hinterlassen, weil irgendwie müssen wir jetzt doch mal was machen.
Ja. So. Lena, was empfiehlst du denn als ersten Schritt, wenn ich jetzt merke, irgendwas stimmt hier nicht, mich schreiben ständig Accounts an, es geht vielleicht in die Richtung, dass ich gestalkt werden könnte?
Ja, ich glaube, der erste Schritt ist immer Grenzen ziehen. Mhm. Also wirklich klar kommunizieren, ich möchte das nicht und damit reicht es aber auch, Kontakt einstellen. Also das ist auch der wichtige Punkt, den wir immer wieder empfehlen, gar nicht mehr drauf antworten. Solche Menschen verstehen jede Antwort als Einladung. Also es ist wirklich auch nur ein, lass mich jetzt bitte in Ruhe, ich habe dir das gestern schon gesagt, ist es eben ein Punkt, oh, die reagiert ja. Also deswegen kann ich ja direkt nochmal was hinterher schieben. Also wirklich Grenzen ziehen und dabei bleiben, nicht mehr reagieren, gar nicht mehr antworten. Dann unbedingt Hilfe suchen. Also je früher ich mich an irgendwelche Beratungsstellen wende oder Leute einweihe und sage, hier, ich fühle mich damit nicht mehr wohl. Und das muss auch nicht erst jahrelang laufen, monatelang laufen. Das kann auch 2-3 Tage so sein. Und ich sage, das ist mir einfach zu viel. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich weiß es nicht. Dann immer Hilfe suchen und das Umfeld einweihen. Ja. Also Freunde, Familie, ja, wirklich sich ein Unterstützernetzwerk schaffen, klar kommunizieren, was los ist, weil so können es eben dann auch hilfreich sein, wenn man eben die Eltern hat, die dann auch involviert sind, die dann auch mit agieren können, die auch auf ein bisschen aufpassen können.
Ja, definitiv. Ja. Jacqueline, was würdest du sagen, war für dich so die schwierigste Situation während der ganzen Zeit?
Dass man so auf sich alleine gestellt ist. Das wird auch einem vom Anfang an gesagt. Als Stalking-Opfer musst du viel auch selber machen. Also ich musste mich auch erstmal viel selber erkundigen. Was habe ich alles für Möglichkeiten? Was kann ich auf rechtlichem Wege alles einleiten? Und ja, diese ganze Dokumentation immer wieder neu zur Polizei zu gehen und dass halt gefühlt nichts passiert. Du fühlst dich halt so hilflos. Du denkst dir, was muss passieren? Also du denkst wirklich, muss ich wirklich erst sterben, dass man mich hier ernst nimmt? Und das ist so, ja, du bist so hilflos. Ja. Das ist eigentlich das Schwierigste, damit umzugehen, weil du dir dann auch denkst, okay, mache ich hier einfach so ein Drama draus? Weil du spürst so eine Ungerechtigkeit in dir drin und denkst dir so, ja, vielleicht bin ich wirklich zu dramatisch, vielleicht sehe ich das wirklich alles ein bisschen zu krass. Ja, vielleicht muss ich halt einfach...
Ich finde das total schlimm, dass du das jetzt sagst, weil es ging super lang, es sind jetzt schon 4 Jahre. Dann, du erzählst den Leidensdruck, du erzählst, dass du irgendwie, weiß ich nicht, regelmäßig Post bei dir im Briefkasten hattest. Warum machen TäterInnen das? Also gibt's da eine Erklärung für? Ich weiß es nicht.
Ja, total schwierig. Also ich sag mal, wir aus unserer Perspektive befassen uns natürlich mit den Opfern, ja, aber wir hören natürlich auch aus den Erfahrungen, die wir so zurückgespiegelt bekommen. Es ist oft gekränktes Ego, muss man einfach sagen. Irgendwie eine Abweisung, dass die Täter damit nicht klarkommen, dass man sagt, okay, nee, die möchten irgendwie die Nähe suchen, die Kontrolle zurückhaben. Also Stalking ist keine Liebe, Stalking ist Macht. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es geht um Kontrolle. Es geht darum, ich möchte wissen, was du tust, mit wem, wo du bist und ne, was machst du eigentlich. Ganz schwierig da, sag ich mal, so ja richtige ja, Tätertypen festmachen zu können. Ich meine daneben, dass es auch psychische Erkrankungen gibt, ja, die dafür ausschlaggebend sind, ist es ganz oft aber eben, ja, sage ich mal, das Nicht-Akzeptieren einer Trennung. Deswegen passiert es oft auch in Ex-Partnerschaften. Aber eben ganz großes Gefühl von Kontrollverlust und dass man sich die Kontrolle eben über dieses Stalking zurückholt.
Jacqueline, wie hat dein Umfeld reagiert? Also Familie hattest du gerade kurz angesprochen, aber zum Beispiel auch dein Partner oder deine Freundinnen?
Ja, meine Freundinnen waren sehr verängstigt und haben dann selber schon angefangen, ihn selber zu sehen, einfach aus der Angst, ne, dass, wenn ich zu meinen Freundinnen fahre, einfach die Angst da ist, dass er ja natürlich auch einfach folgen kann und dann auch weiß, wo meine Freundinnen wohnen. Also, dass sich sozusagen so ein bisschen die Angst übertragen hat. Mein Freund hat das von Anfang an alles sehr ernst genommen. Also, der hat auch wirklich alles versucht zu tun, dass ich immer mal wieder Rückzugsorte habe, wo ich entspannen kann, ob es ein Urlaub ist, den er einfach gebucht hat oder einfach bei ihm unterzukommen. Also ja, auch meine Eltern sehr unterstützend. Also ich hatte da echt Glück.
Achtung, Vorurteile. Leider bekommen Opfer von Stalking häufiger Kommentare zu hören wie diese.
Übertreib mal nicht so. Der steht einfach auf dich. Kein Wunder, wenn man sich öffentlich über Social Media so zur Schau stellt. Wenn es so schlimm ist, zeig ihn doch einfach an.
Sind das Sätze, die du auch schon zu hören bekommen hast?
Ja, definitiv.
Wie hast du dich dabei gefühlt?
Ja, wie eigentlich die ganze Zeit. Man fühlt sich ungerecht irgendwie behandelt und man fühlt sich nicht gesehen. Also in der Situation, wenn man halt einfach da drinne steckt, dann fühlt man sich nicht ernst genommen und nicht wirklich gesehen. Und ja.
Lena, welche Rolle spielt Social Media bei dem Thema Stalking?
Social Media ist der Türöffner, muss man leider einfach so sagen. Also was für viele Täter da eben gar nicht möglich war bislang, ist eben Social Media jetzt eigentlich, ja, sag mal, die Instanz, die es möglich gemacht hat oder auf jeden Fall um einiges vereinfacht. Also man kommt so einfach an sämtliche Informationen, Beziehungsstatus, Urlaubsbilder, in welchem Café bin ich gerade. Also da reicht ja die Story schon mit einer Freundin beim Kaffee trinken. Das heißt, das hat sich massiv verstärkt. Also selbst wenn ich jemanden blocke, jemanden aussperre aus diesem, sag ich mal, ja, ich teile meine Informationen, dann gibt es eben Fake-Accounts. Und dann sucht man sich andere Wege, daran zu kommen. Und da merkt man eben, das hat enorm zugenommen und auch sich sehr verlagert und vor allem bedingt sich das auch. Je mehr Informationen sie darüber kriegen, desto einfacher wird es auch quasi nicht nur von Social Media, sondern auch in diesen privaten Bereich zu kommen, dann in der Realität.
Was kann ich denn tun oder was muss ich denn beachten, um mich genau davor zu schützen?
Unbedingt nochmal durch die Freundesliste gucken. Also mit wem teile ich denn überhaupt gerade meine Informationen? Manchmal nimmt man vielleicht auch mal eine Person an, ja, die man flüchtig kennt oder sagt, okay, ach, das ist bestimmt der und ich akzeptiere das mal und weiß vielleicht gar nicht, mit wem teile ich denn gerade all diese privaten Dinge. Mhm. Vielleicht nochmal drüber nachdenken, was teile ich denn? Inwiefern teile ich das? Muss ich auch mitteilen, wo ich mich gerade befinde? Reicht vielleicht auch das Urlaubsfoto oder weiß ich nicht. Da unbedingt nochmal durchgehen und natürlich auch einfach schauen in den privaten Einstellungen, wer kann alles sehen? Muss man alles sehen? Sind meine Ortungssysteme aktiviert? Also kann ich das nicht auch deaktivieren? Da auf jeden Fall nochmal genau hinschauen und gucken, was teile ich eigentlich und was möchte ich überhaupt auch so in die Welt raustragen.
Ja. Jacqueline, welche Schritte hast du dann unternommen, um dich zu schützen?
Also ich habe erstmal massiv sozusagen Social Media eingeschränkt. Wie gesagt, es ist mein Beruf und ich will auch weiterhin diesen Beruf ausüben, weil einfach Social Media ist einfach eine Leidenschaft, es macht Spaß und man kann ja auch vieles Positives bewirken, wie wir jetzt mit dem Videopodcast ja auch sehen. Ganz wichtig ist doch, dass man sich virtuelle Geschäftsadressen macht. Also, dass man wirklich sich darüber informiert und die kosten auch nicht viel. Das ist 5 bis 10 Euro im Monat, die man dafür zahlt. Dass man halt einfach, ne, wie Lena sagt, das machen ja auch viele Influencer, wenn die irgendwo im Hotel sind und im Urlaub sind, ganz zum Schluss, wenn sie abreisen, dann geben sie erst bekannt, wo, in welchem Hotel sie auch waren. Oder einfach ein bisschen Zeit versetzt halt auch zu posten. Und
welche Schritte hast du rechtlich unternommen, um dich zu wehren? Also du hattest jetzt, vorhin hatten wir die Situation, er stand dann bei dir vor der Tür, es war kurz nach Weihnachten, du hattest die Polizei gerufen.
Ja, also ich bin als erstes zum Familiengericht gegangen und habe dort eine einstweilige Verfügung erstellt und sozusagen ein Annäherungsverbot erstellen lassen, sodass, ne, sobald er sich mir wieder nähert, wie sagt man, ein Ordnungsgeld bekommt, weil damit wird ja viel im Stalking-Bereich versucht zu arbeiten, weil das ja viele Täter zurückschreckt, die wirklich mal, ne, über die Grenzen gegangen sind und gesagt haben, na komm, ich kämpfe mal um meine Ex-Freundin und ich mache mal ein bisschen mehr, als ich sonst getan habe, merken sie dann beim Ordnungsgeld, okay, gut, also jetzt langsam oder auch die 500 oder die 1000 Euro. Okay, ich glaube, ich bin wirklich ein bisschen zu weit übers Ziel hinausgeschossen. Und das hat halt bei mir nicht wirklich was gebracht. Aber wie gesagt, ich bin halt in die Öffentlichkeit gegangen, um einfach auch zu gucken und also wie gehen andere Stalking-Opfer damit um. Und das war total interessant, weil ich dann manchmal so auf Dinge gekommen bin, wie zum Beispiel mit dem weißen Ring. So, das wusste ich alles vorher gar nicht so richtig, dass es da wirklich Möglichkeiten gibt und habe mich halt auch an den weißen Ring auch gewendet. Und sowas habe ich halt einfach alles erfahren, dadurch, dass ich meine Geschichte irgendwo auch sichtbar gemacht habe bei Social Media. Das sind halt die Schritte, die ich jetzt gegangen bin. Halt immer wieder Ordnungsgeld neu stellen, so oft wie man kann, weil sozusagen die Summen sich ja auch häufen. Und es ist halt einfach der letzte Ausweg, dass man hofft, dass es irgendwann so viel Geld ist für den Täter.
Dass zumindest irgendwie das abschreckt wahrscheinlich, oder?
Das ist halt das Ding. Ich glaube, dass es auch vielleicht in den meisten Fällen funktioniert. Aber wenn jemand psychisch krank ist, der eine ganz andere Realität und eine ganz andere Wahrnehmung hat, dann muss man halt woanders ansetzen. Dann bringt halt einfach ein Ordnungsgeld nicht mehr.
Lena, welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es denn in so Situationen?
Ja, ich glaube, also was Jacqueline schon gemacht hat, war der absolut richtige Weg. Also sofort zu reagieren, zur Polizei zu gehen, zu Gericht zu gehen. Ne? Also so eine einstweilige Verfügung, also über das Gewaltschutzgesetz beispielsweise ein Annäherungsverbot oder ein Kontaktverbot zu erwirken. Das ist auf jeden Fall der absolut richtige Schritt und notwendiger Schritt. Was natürlich, wie gesagt, bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten für diese Nachstellung, die da passiert ist, ist eine Straftat. Ja, und das muss auch als solche geahndet werden. Das ist ganz klar. Ansonsten, die Gefährderansprache durch die Polizei, das war eben noch so ein Weg, der ja dann hier auch probiert wurde, dass die Polizei eben beim Täter, bei der Täterin vorstellig wird und einmal sagt, hier, so geht es nicht, das und das ist vorgefallen. Das ist in vielen Fällen auch ein sehr probates Mittel. Also das kann auch gut funktionieren. Es gab mal so eine polizeiinterne Studie, da haben die gesagt, 80% der Stalking-Fälle haben sich damit erledigt.
Ach, krass.
Also da sind diese Fälle, die du eben auch sagtest, Jacqueline, dieses, oh, jetzt bin ich vielleicht doch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also da war vielleicht der Drang nach, ich möchte diese Beziehung zurück oder ach, ich interessiere mich so, lieb mich doch. Das war da die Grenze und jetzt höre ich damit auch auf. Aber ich sage es mal so, das funktioniert halt auch leider nicht in allen Fällen.
Ja. Ist es denn wichtig, dass ich als Opfer die Sachen möglichst dokumentieren muss oder?
Unbedingt. Also da kann ich auch nur empfehlen, so eine Art Tagebuch zu führen. Also jeden Vorfall immer mit Datum, Uhrzeit, genau alles dokumentieren und immer mitnehmen.
Ja.
Das heißt, so ausführlich wie möglich, am besten noch Zeugen mit aufschreiben, wenn es noch jemand mitbekommen hat. Da unbedingt. Wir haben auch beim Weißen Ring so eine Online-Vorlage, das nennt sich dann Stalking-Tagebuch. Also man kann dann auch einfach, auf dem Zettel reicht auch völlig aus. Aber Hauptsache alles aufschreiben, was in irgendeiner Form passiert. Jede Kleinigkeit. Also immer wenn das Bauchgefühl sagt, das ist nicht in Ordnung, stimmt es in der Regel.
Ja, ja. Jacqueline, wie hat denn dann die Polizei oder nachher dann auch das Gericht reagiert?
Also ich musste jetzt, glaube ich, fast ein Jahr oder ein bisschen über ein Jahr warten, bis es jetzt sozusagen zur Hauptverhandlung gekommen ist. Man muss ja auch lernen, dass ja alles unterschiedliche Institutionen sind, die alle unabhängig voneinander arbeiten. Das bedeutet, jeder kann immer nur in seinem Spielraum das Nötigste machen. Die Polizei kann die Strafanzeigen stellen, das Gericht kümmert sich um das Ordnungsgeld und dann gibt es das Strafgericht, was sich dann sozusagen um die Verhandlungen kümmert.
Wie ist denn der Gerichtsprozess ausgegangen?
Also es gab 8 Monate Freiheitsstrafe auf 3 Jahre Bewährung. Der Richter hat erkannt, okay, ein Ordnungsgeld bringt halt einfach nichts mehr, weil er ja auch null Einsicht gezeigt hat. Also er saß wirklich im Gericht und hat bis zur letzten Sekunde wirklich keine Reue oder irgendwas gezeigt, wo dem Richter schon klar war, okay, hier müssen wir ein bisschen stärker sozusagen handeln oder vorgehen. Aber zum Schluss sage ich mal, also ich bin damit nicht zufrieden, weil ich weiß, dieser Mensch ist psychisch krank und nicht mal 24 Stunden später kam es halt zur erneuten Kontaktaufnahme und dann war ich so, endlich, aber also jetzt, endlich wird was passieren und ich muss keine Angst mehr haben. Aber letztendlich bin ich dann zur Polizei gegangen und ich wurde wie immer halt weggeschickt und mir wurde gesagt, okay, wir können jetzt nichts machen, wir müssen es jetzt aufnehmen und der ganze Fall wird jetzt wieder von neu beginnen, bedeutet, es wird jetzt wieder Wochen und Monate dauern, bis es dann wieder jetzt beim Gericht landet. Und wir müssen überhaupt gucken, weil er hat sich halt über einen Fake-Account sozusagen, den hat er sich ganz frisch angelegt. Und dann hat er sozusagen halt kommentiert. Ich wusste ja sofort von seiner Schreibweise, wie er schreibt, was er schreibt.
Das heißt, du hast ihn auch schon dann sofort erkannt, wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Sofort, weil er.
Nur ganz kurz, Lena, weil du hast nämlich gerade ordentlich mit dem Kopf geschüttelt. Wie ordnest du das Urteil ein?
Rechtlich nachvollziehbar, emotional und vor allem aus Opferschutzperspektive total nachvollziehbar, dass es ja unverständlich ist. Also dass man sagt, nee, das ist doch zu wenig, das kann doch so nicht sein. Ich habe jetzt hier so viele Monate so ein Martyrium durchgemacht und jetzt 8 Monate auf Bewährung, der darf jetzt einfach wieder gehen. Also deswegen, ich kann es komplett nachvollziehen, dass man eben das Gefühl hat, das hat mir jetzt alles gar nichts gebracht und er verstößt sofort wieder dagegen. Jetzt muss ich wieder warten und jetzt geht es wieder von vorne los. Aber deswegen, ich sehe es aus 2 Perspektiven und kann auf jeden Fall die nachvollziehen. Ja.
Ja. Jacqueline, du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, dass du die Polizei informiert hast. Wie hast du denn so den Kontakt zur Polizei wahrgenommen?
Ja, also am Anfang, wenn ich auch immer die Polizei gerufen habe, wenn er wieder da war, musste ich auch erstmal lernen, wie ich richtig am Telefon was sage, dass sie wirklich auch mich ernst nehmen
okay.
und innerhalb wirklich von 10, 15 Minuten da sein können. Also man muss schon wirklich sagen, dass meine Lebensgefahr schwebt und ne, dass derjenige eine Waffe hat oder sonst irgendwas bewaffnet ist, dass sie wirklich dann auch kommen. Ansonsten, ja, die meisten waren, haben es halt oft nicht ernst genommen oder waren halt einfach immer so, die Sprüche halt, da haben sie schon mal überlegt, umzuziehen. So, oder haben halt Fragen gestellt und sind meistens davon ausgegangen, dass es halt der Ex-Freund ist. Also man hat gemerkt, sie sind nicht auf Stalking geschult oder auch geschweige denn sensibilisiert. So.
Ja. Wie geht's dir heute?
Gute Frage. Ich bin sozusagen mit dem Fall gewachsen. Mir geht's gut, weil ich gelernt habe, okay, ich selber muss halt einfach viel für mich selber machen. Ob es mental, körperlich ist, also man darf sich nicht davon kleinkriegen und unterkriegen lassen, weil einfach die Lebensqualität schwindet so und bedeutet, man muss einfach weitermachen. Was anderes bleibt nicht übrig. Ich habe mir irgendwann gesagt, als ich wirklich Panik, also voller Panik, immer Angst im Bett lag nachts und mir dachte, okay, wenn ich sterbe, habe ich eigentlich alles gemacht. Ich habe es auf Social Media geteilt. Ich habe jedem davon erzählt, was man erzählen kann. Sollte ich auch ein Stalking-Opfer sein, also was am Ende des Tages stirbt, dann habe ich alles getan, dass sozusagen noch mehr Sichtbarkeit der ganze Fall bekommt und vielleicht einfach irgendwann die Gesetze verschärft werden. Ich habe bei der Polizei angerufen, ich habe Beschwerden eingereicht, ich habe gesagt, eure Mitarbeiter müssen Fortbildungen machen, weil es ist kein Muss bei der Polizei, dass du dich über Stalking informierst, sondern du kannst, wenn du möchtest, kannst du eine Weiterbildung machen. Das ist halt den Polizisten frei überlassen, dass ich auch da gesagt habe, es ist so, so wichtig, dass das einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt, dieses Thema. Und deswegen, dass ich alleine jetzt hier sitze, dass ich einfach dieses Thema mehr verbreite und wirklich sichtbarer mache, dadurch geht es mir, sage ich mal, gut und ich gehe gestärkt aus der Sache hervor.
Finde ich ganz schön ehrliche Worte und ich merke, ich kriege ein Kloß im Hals, also muss erstmal schlucken. Vorhin hattest du ja angesprochen, Thema Polizei, die haben dann oft auch mal länger gebraucht und du musst es genau überlegen, was sagst du wie am Telefon, damit wirklich jemand kommt. Gab es denn einen Moment, an dem du eine Polizistin oder einen Polizisten dran hattest, der vielleicht anders reagiert hat?
Ja, also ich hatte dann kurz nach dem Vorfall an Weihnachten, die Polizistin hatte mir gesagt, ja, wir nehmen ihn mit. Und wir rufen sie dann an, wenn er wieder freigelassen wird, weil ich mir dachte, okay, vielleicht habe ich mal 24 Stunden einfach nur zum Durchatmen, weil man muss sich ja vorstellen, dein Körper ist ja auf Daueranspannung, du bist dauerhaft im Überlebensmodus, wirklich jeden Tag. Also habe ich das mit der Polizistin so abgesprochen und die meinte, ja, wir melden uns. Und dann habe ich am nächsten Tag halt, weil kein Anruf kam, mit der Polizistin gesprochen oder mit einer Polizistin und die meinte, nee, die haben die nicht mal mitgenommen zum Revier, sondern der wurde direkt, nachdem sie bei mir waren, wurde der direkt sozusagen wieder nach Hause geschickt. Und da bin ich irgendwie so zusammengebrochen, weil ich mir dachte, ey, nee, also jetzt endlich, jetzt reicht mir, ich kann nicht mehr. Und habe halt der Polizistin am Telefon gesagt, also wenn was passieren sollte mit mir und ich einfach nicht mehr kann oder mir das Leben nehme, weil es einfach nicht mehr erträglich ist, dann liegt die Verantwortung auch irgendwo bei ihnen. Ja. Und dann meinte sie halt nur, okay, wir schicken jetzt jemanden zu ihnen nach Hause. Und ich
weil du so klar geäußert hast,
ja,
dass du dir selbst das Leben nehmen würdest?
Ja, dass ich einfach gesagt habe, also wenn es so weitergeht, dann mache ich das halt einfach lange nicht mehr, also nicht mehr so lange mit. Und sie meinte halt nur, sie schickt halt einen Dienstwagen zu mir nach Hause. Und meinte ich halt, ich bin natürlich nicht zu Hause. Also ich werde mich natürlich nicht zu Hause aufhalten und sie können gerne jemanden hinschicken, ich werde eh nicht da sein. Aber ein paar Minuten später habe ich dann halt einen Anruf bekommen von dem Polizisten, der halt zu mir geschickt wurde. Und ich war halt total abgegessen und meinte nur so, sie sagen jetzt, ich soll kommen und wir sollen kurz reden. Und ach, eigentlich so, lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ich will wirklich einfach mal abscheiden. Er hat zu mir gesagt, okay, geben Sie mir die Chance. So, versuchen wir wirklich von auf Augenhöhe zu reden. Er sagt, geben Sie mir 10 Minuten und ich ruf sie zurück. Mhm. Und wir werden etwas anders machen als sonst. Und da war ich schon so, okay, voll interessant, weil so noch nie jemand reagiert hatte. Und er meinte halt nur, kommen Sie jetzt zurück nach Hause, wir warten hier auf Sie und dann werden wir alles besprechen. Und dann bin ich wirklich nach Hause gefahren. Die haben wirklich über eine Stunde gewartet bei mir zu Hause, dass ich komme. Haben sich in der ganzen Zeit meine komplette Akte durchgelesen zum ganzen Fall. Und ja, ich hatte Glück, dass der eine Polizist war so engagiert, der halt ganz viele Fortbildungen im Bereich Stalking einfach gemacht hat und halt sehen konnte in der Akte, dass ganz viel schon schiefgelaufen ist. Und das schon viel mehr hätte machen können. Er hat sofort mit dem LKA telefoniert, hat wirklich gesagt, okay, wir müssen jetzt hier wirklich was machen.
Und
wir
müssen also jetzt war es ja eigentlich dein Glück, dass du dann an diesen Polizisten gekommen bist, der also eigentlich total erschreckend darauf geschult war, weil es scheinbar die anderen nicht waren oder was auch immer.
Genau.
Lena, muss denn wirklich immer erst was passieren, damit jemand tätig wird?
Mich macht es total betroffen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also es ist unglaublich zu hören. Ich finde immer das Gefühl, eine Person muss erst zusammenbrechen, damit das System mal reagiert. Und ich finde, wir merken das auch in der Opferarbeit, dass die Betroffenen nicht nur die Sorge vor dem Täter haben, sondern auch die Sorge vor dem System. Und das darf nicht sein. Ja. Also es darf in so einem Land nicht sein, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt alles getan, wenn mir jetzt noch was passiert, zumindest habe ich alles ausgeschöpft und es ist trotzdem nichts passiert, also es wurde nicht geholfen. Und das macht mich auch selber total betroffen, weil zumal eigentlich muss nicht erstmal was passieren. Also die Gesetze haben sich dahingehend geändert. Es ist nicht mehr so, dass man sagt, okay, es muss erst zu so einer Beeinträchtigung gekommen sein. Selbst die Eignung reicht schon aus und davon sind wir ja schon weit darüber. Ja.
Welche Hilfsangebote gibt es denn, an die ich mich irgendwie wenden kann als betroffene Person?
Ja, also Beratungsstellen, Jacqueline, ist ja Gott sei Dank, wenn auch leider später erst in diesem ganzen Prozess auf den Weißen Ring aufmerksam geworden, dass man sagt, okay, man hilft sich, sucht sich eine Opferschutzhilfsorganisation, die einen durch diesen ganzen Prozess begleiten kann, also die einem auch die Möglichkeiten aufzeigt, weil es gibt nichts Schlimmeres als betroffene Person da zu sitzen und zu merken, was muss ich eigentlich alles machen und muss mich erstmal schlau lesen. Also man ist eh schon so beeinträchtigt im eigenen Leben, jetzt muss man auch noch zusehen, wie kriege ich jetzt Hilfe. Das heißt, solche Organisationen, die können dann eben unterstützend tätig werden, einen durch diesen Prozess führen. Das können wir machen, das können wir. Wir gehen zur Polizei, wir machen das, wir können diesen Antrag stellen. Hauptsache, du bist nicht allein. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, der große Punkt, dieses Gefühl von, ich muss das nicht ganz allein machen, weil diese Personen fühlen sich komplett hilflos. Und den Punkt fand ich vorhin total spannend, den du sagtest, ja, vielleicht ist das der Ex-Freund. Also wenn es um Stalking geht, haben wir auch schnell die Rückmeldung bekommen, ah, dieses Beziehungsdrama, also das ist schnell so.
Die sind genervt davon,
dass es dann vielleicht auch überdramatisiert wird und sonst irgendwas.
Ja.
Jacqueline, du hast jetzt 4 Jahre diesen Prozess schon mitgemacht. Was möchtest du Betroffenen sagen, die vielleicht gerade auch selber in der Situation sind oder vielleicht auch schon mal waren?
Mhm. Also, ja, das ist voll schwierig, also so das grob runterzubrechen, aber bedeutet wirklich, sich nicht kleinkriegen zu lassen, also wirklich versuchen weiterzumachen. Und auch wenn es schwer ist, immer wieder versuchen, neue Wege zu finden, sich neu zu informieren, sich neu schlau zu machen und immer wieder auch sich Hilfe zu holen, ne? Ob es Therapie ist oder ja, es ist halt leider so, man muss umziehen und man muss sich ein komplett neues Leben irgendwie aufbauen, aber das halt auch wirklich zu machen und sich nicht dem sozusagen ergeben, sondern wirklich versuchen weiterzumachen, weil ja, das ist eigentlich nur das, was ich immer sagen kann, ist und sich wirklich informieren, was man tun kann und wie Lena auch gesagt hat, auf das Bauchgefühl hören. Mhm. Wenn du das Gefühl hast, hier stimmt irgendwas nicht, du fühlst dich ungerecht behandelt, rede, mach dich sichtbar, zeig dich, geh so oft hin zur Polizei, wie du kannst, und sag wirklich, wie es dir geht, was du fühlst und weihe dein ganzes Umfeld ein. Ja. Also ich habe wirklich...
Das finde ich auch ein super wichtiger Punkt, das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, mhm. Lena. Es hat ja auch was damit zu tun, dass ich mich selber schütze, weil andere mich mitschützen können und auf mich aufpassen können. Mhm. Lena, du hast jetzt gesagt, in der Gesetzgebung hat sich zum Glück schon was geändert. Gibt es denn noch was, wo du sagst, boah, das muss sich dringend verbessern?
Viel.
Hast du Beispiele?
Ja, und ich finde, wenn wir auch noch gerade Jacqueline hier haben und sie über ihren Fall spricht, merken wir, der Bedarf ist groß. Also einen großen Punkt, den wir auch vom Weißen Ring immer und immer wieder anbringen, ist, wenn es schon zu einem Gerichtsverfahren kommt und es kommt dazu, dass eine Bewährungsstrafe ausgesprochen wurde, dann muss verdammt nochmal diese Bewährung auch widerrufen werden, wenn dagegen verstoßen wird. Und wir haben leider immer wieder Fälle, in denen es dann kommt, okay, jetzt hat das verstanden, ne? Du, jetzt gehen wir alle wieder nach Hause und Bewährungszeit wird zwar verlängert, aber dann geht das schon. Und es geht nicht. Diese Leute lassen sich in der Regel von sowas nicht irgendwie abschrecken. Also ob ich jetzt ein Annäherungsverbot habe oder dann ein Urteil. Die Menschen, die sich dran gehalten hätten, da hätte es gar nicht solcher Dinge gebraucht, ja. Also dann weiß ich schon, das ist ein bisschen ein Stück Papier. Das ist kein Hindernis für diese Menschen.
Ja.
Da muss unbedingt härter durchgegriffen werden. Und wenn ich darüber schaue, dass es endlich zum Beispiel das Thema gibt, elektronische Aufenthaltsüberwachung im Bereich häuslicher Gewalt, also eine elektronische Fußfessel für Täter, die auch ansteckt, auch beim Opfer. Das heißt, das Opfer kriegt auch ein Signal.
Okay.
Das sollte auch dringend beim Stalking natürlich eingeführt werden. Es gibt Bundesländer, da ist das so. In Schleswig-Holstein ist das eingeführt.
Die haben jetzt angefangen, ne?
Genau.
Das habe ich schon
gesehen. Das heißt, bei Stalking und bei häuslicher Gewalt gibt es diese elektronische Aufenthaltsüberwachung. So ein Aufenthaltsverbot oder ein Annäherungsverbot, ein Kontaktverbot. Wie kann ich das denn eigentlich effektiv umsetzen? Indem ich sofort signalisiert bekomme, wenn der Täter, die Täterin dagegen verstößt.
Ja.
Und das Opfer die Möglichkeit hat, sich zu entfernen. Und das ist eben sowohl bei häuslicher Gewalt auch als bei Stalking dringend notwendig. Und ich finde es unfassbar, dass Opferschutz Glückssache ist und damit begründet ist, wo wohne ich denn in Deutschland?
Ja,
lebe ich jetzt in Schleswig-Holstein? Habe ich irgendwie den umfassenden Opferschutz? Das darf nicht sein.
Ja. Ich finde, allein unser Gespräch heute zeigt, wie viel Aufklärungsbedarf da noch ist. Und genau deswegen machen wir sowas. Vielen Dank an dich, Jacqueline, dass du heute so offen über deine Geschichte gesprochen hast. Ich ziehe den Hut vor dir, dass du heute hier so sitzt und sagen kannst, ja, es war nicht einfach, aber ich möchte meine Geschichte teilen, um anderen Mut zu machen. Das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank. Und auch an dich, Lena, vielen Dank für deine Expertise und deine Einschätzung zu dem Thema. Dankeschön.
Danke auch.
Danke.
Wenn du selbst betroffen bist oder jemand kennst, der gestalkt wird, bitte hol dir Hilfe und wende dich zum Beispiel an eine Opferberatungsstelle. Weitere Informationen dazu findest du in der Videobeschreibung. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass, der Pronova BKK, bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Versicherte der Pronova BKK können Kompass jederzeit kostenlos nutzen. Das war jetzt mal ehrlich der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.